den Vers aus Galater 5, 22, da heißt es, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Treue haben wir ja an einem vergangenen Gemeinschaftsgottesdienst schon, sind wir ein bisschen drauf eingegangen. Heute wollen wir beim ersten starten, wo es heißt Liebe. Wenn wir diesen Vers betrachten, dann steht ja am Anfang, die Frucht des Geistes aber ist. Es ist eine Frucht mit verschiedenen Facetten. Es sind 9 Facetten, es sind 9 Wesensmerkmale, die diese Frucht ausmachen. Und der Herr möchte, dass diese an uns gefunden werden. Dafür aber hat er auch uns seinen Geist gegeben, der uns verwandelt, der uns umwandelt, der uns überhaupt befähigt, diese verschiedenen Adjektive umzusetzen. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei gewissen von diesen Worten, da muss ich sagen, da arbeite ich noch sehr fest dran, bei anderen vielleicht ein bisschen weniger, aber im Ganzen gesehen müssen wir uns verändern lassen vom Heiligen Geist. Denn selber sind wir gar nicht fähig, diese Frucht als Ganzes darzustellen, also diese 9 Merkmale auszustrahlen, diese 9 Merkmale gegen außen, aber auch den Geschwistern gegenüber wirklich zu leben. Aber heute wollen wir eingehen auf das Erste, das ist die Liebe.
Es gibt 3 Hauptpersonen, also die Hauptperson ist Jesus. Und die 2 anderen Hauptpersonen sind Muriel und Robertson McQuilkin. Sie sollten sich darauf einstellen, dass ihre Frau womöglich die Alzheimer-Krankheit hat. Das war mit 58, als Robertson diese Nachricht bekam. Während einer unserer Reisen mussten wir auf dem Flughafen in Atlanta umsteigen. Doch unser Anschlussflug hatte Verspätung. Wir mussten also einige Stunden im Transitbereich verbringen. Das war für uns beide eine große Herausforderung. Alle paar Augenblicke stellte Muriel dieselbe Frage: Was machen wir hier? Wann fliegen wir nach Hause? Worauf warten wir eigentlich? Sie konnte nur wenige Minuten still sitzen. Dann lief sie wieder los im Sturmschritt durch das große Gebäude. Was suchte sie? Was trieb sie? Sie war schon immer eine tüchtige Läuferin gewesen. Nun musste ich fast rennen, um mit ihr Schritt zu halten. In der Wartehalle, zu der wir immer wieder zurückkehrten, saß eine Stewardess und arbeitete an ihrem Computer. Als wir wieder einmal von einem Rundgang zurückkamen, murmelte sie etwas vor sich hin. Da niemand außer uns an ihr vorübergegangen war, vermutete ich, dass ihre Worte uns gelten würden und sie über unsere Unruhe ärgerlich wäre. Entschuldigen Sie, was haben Sie eben gesagt? Fragte ich vorsichtig. Sie errötete und meinte, ich habe mich nur selbst gefragt, ob ich wohl jemals einen Mann finden werde, der mich so sehr liebt. Dann kam der Punkt, wo Robertson den Brief an alle Mitglieder des Aufsichtsrates schrieb, an der Universität, wo er arbeitete. Er war auch Leiter dieser Universität. Seit nunmehr 12 Jahren verschlechtert sich der Gesundheitszustand meiner lieben Frau zusehends. Bislang war es mir immer noch möglich, ihre wachsenden Ansprüche an meine Fürsorge mit meiner leitenden Stellung an diesem theologischen Seminar zu vereinbaren. Doch in jüngster Zeit wird es immer offensichtlicher. Bin ich zu Hause, geht es Muriel gut. Lasse ich sie jedoch allein, fürchtet sie sich und ist verwirrt. Die Angst, sie hätte mich verloren, treibt sie auf die Straße, wo sie versucht, mich zu finden. Ich kann es nicht länger von der Hand weisen. Den ganzen Tag über ist es erforderlich, dass ich in ihrer Nähe bin. Als ich vor den Studenten meinen Rücktritt bekannt gab, erklärte ich meinen Entschluss mit folgenden Worten. Die Entscheidung zu diesem Schritt habe ich bereits vor 42 Jahren getroffen, als ich versprach, für Muriel in Gesundheit und in Krankheit zu sorgen, bis der Tod uns scheidet. Vor den Studenten und Kollegen erklärte ich, dass jetzt die Zeit für mich gekommen sei, diesen Teil des Versprechens umzusetzen. Und am Schluss dieses Buches, Titel Mein Schatz. 20 Jahre ist es jetzt her, seitdem wir gemeinsam die Reise in die Dunkelheit angetreten haben. Für Muriel ist jedoch bereits die Nacht angebrochen. Manchmal frage ich mich, wann es für sie endlich wieder dämmern wird. Eigentlich ist es ungewöhnlich, dass diese gefürchtete Krankheit so früh einsetzt und sich dann noch derart lange hinzieht. Doch mich tröstet, dass Muriel auch in ihrer stummen Welt immer noch so zufrieden und so liebenswert ist. Manchmal bete ich, Herr, lass sie mir noch ein wenig. Würde der Herr Jesus sie jetzt zu sich holen, dann würde ich ihre Gegenwart angesichts ihres freundlichen, angenehmen Wesens sehr vermissen. Natürlich, ich bin auch nicht immer so stark. Manchmal sehe ich den Sinn des Ganzen nicht. Doch diese Momente sind selten. Es ist für mich ein Vorrecht, für meine Geliebte da zu sein. Sie ist mein Schatz. Und ganz zum Schluss noch das Gedicht oder der Spruch von Elisabeth Elliot. Wer überwindet, tut das nicht durch seine Kraft oder seinen Willen oder durch die übergroße Charakterstärke, sondern das Blut des Lammes. Ein Opfer musste Christi Liebe für uns bringen und nichts weniger als ein Opfer wird von uns verlangt, wenn wir ernsthaft ein Leben lang lieben wollen.
Danke, Kaya, für dieses Zeugnis dieses Ehepaares. Das ist gelebte Liebe. Liebe, die gelebt wird.
Ja, es ist sehr beeindruckend, wenn man so eine Geschichte gehört von diesem Ehepaar, diese Herausforderung und wie doch die Liebe sie zusammenhielt und sie verband. Es ist mir recht nachgegangen, weil die Mutter von Andrea, die hatte auch diese Krankheit. Etwa mit 65 hat sie angefangen und einige wenige Jahre später ist sie dann wirklich gestorben. Und sie war so eine liebe Frau, hat es nicht einfach im Leben gehabt und dann kommt das, oder? Und ich habe mir dann auch schon gedacht, ja, eben, das ist ja auch vererbbar. Ja, habe ja auch schon Sorge gemacht, hey, wie ist das mal bei der Andrea, gell? Jetzt bin ich 50, vielleicht in 10, 15 Jahren kann das anfangen, man weiß es nicht. Und dann ist es auch gut, wenn man die Zeit auch genießt und benutzt, um miteinander wirklich Gemeinschaft zu haben. Wir wissen nicht, wie lange wir einander haben. Es ist immer ein Geschenk Gottes auch. Ja, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, die ich euch weitergeben möchte. Wir haben das Thema Liebe. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe. In unserer Welt wird viel über Liebe gesprochen. Viele Bücher wurden darüber geschrieben und verfasst. Und auch in der Musikwelt ist Liebe das große Thema und allgegenwärtig. Egal welcher Musikstil, egal in welcher Sprache gesungen wird, meistens geht es in diesen Liedern um die Liebe. Liebe ist international. Sie beschäftigt uns Menschen. Aber ist das wirklich die Liebe, die wir hier in Galater 2, 5, Vers 22 finden? Das Neue Testament wurde ja in Griechisch geschrieben. Und wenn ich da in die Runde sehe, ist das den meisten von euch klar, dass es im Griechischen für das Wort Liebe drei verschiedene Wörter gibt. Wir im Deutschen kennen nur eins. Aber Sie können viel mehr im Griechischen differenzieren. Ich möchte es einfach kurz nennen. Eros, Philia und Agape. Eros, von daher kommt auch das Wort Erotik. Ja, es ist die körperliche Liebe, die sexuelle Liebe. Zum Beispiel gibt es einen Musiker, einen italienischen, der heißt Eros Ramazzotti. Da kommt auch das Wort Eros vor. Dann das zweite, Philia, ist eine freundschaftliche Liebe. Sie schafft eine tiefgreifende Verbindung zwischen zwei Menschen auf einer emotionalen Ebene. Wir haben ein wunderbares Beispiel in der Bibel, zum Beispiel von David und Jonathan. Die Freundschaft, wo dann David sagt, die Liebe zu Jonathan ist mir köstlicher als Frauenliebe. Wir sehen also, Philia ist nicht per se eine Liebe zwischen Mann und Frau, sondern wirklich zwischen zwei Menschen, die emotionale Liebe. Und dann haben wir die dritte Liebe, das ist die Agape. Sie ist die göttliche Liebe, sie ist die höchste. Eros, die körperliche Liebe, die unterste eigentlich, Philia, die freundschaftliche Liebe, schon höher. Und dann Agape, die höchste Liebe. Und das ist genau die Liebe, die wir hier in Galater 5, Vers 22 lesen. Im Neuen Testament steht ungefähr 116 Mal das Wort Liebe und meistens geht es wirklich im Neuen Testament um die Agape-Liebe, die vollkommene Liebe, die göttliche Liebe. Agape haben wir nicht von uns aus, wir müssen sie uns von Gott schenken lassen. Der Ursprung dieser Liebe ist Gott selbst. Jetzt habe ich schon 3 Minuten gesprochen und jetzt möchte ich schleunigst mit euch ins Neue Testament. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 16 steht ja das überwältigende Wort. Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Ja, im Folgenden möchte ich mit euch ein paar Bibelstellen lesen. Und zwar möchten wir doch schauen, diese Agape. Erstens die Liebe des Vaters. Zweitens die Liebe des Sohnes, des Herrn Jesus Christus. Und drittens die Liebe des Heiligen Geistes. Und zum Schluss möchte ich uns allen die Frage stellen, wie steht es mit unserer Liebe zu Gott? Wie steht es bei mir, wie steht es bei dir? Dann möchte ich mit der Liebe des Vaters anfangen, ein paar Stellen. Übrigens sind die meisten Stellen entweder im Johannesevangelium oder im Johannesbrief. Weil Johannes hat sich ja selber als Jünger genannt, den Jesus lieb hat. Es ist interessant, dass so viel von Liebe gerade im Johannesevangelium steht. Der Vater, die Liebe des Vaters. Johannes 5,20. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm noch größere Werke zeigen als diese, sodass ihr euch verwundern werdet. Der Vater liebt den Sohn. In Johannes 16, Vers 27 steht, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Der Vater liebt uns. 1. Johannes 4,10, darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Und im Kapitel 3, Vers 1 steht, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Wunderbar, der Vater liebt den Sohn, der Vater liebt uns. Dann wollen wir noch die Liebe vom Sohn. Möchte ich noch zwei Bibelstellen lesen. Anfangen möchte ich mit Johannes 15,9, wo Jesus sagt, gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Und 1. Johannes 3,16, daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Also als ich diesen Vers las, es geht nicht darum, dass ich mein Leben opfere, dass ich sterbe für die Brüder. Es geht einfach, der Herr Jesus hat sich vollkommen hingegeben. Und so sollen auch wir uns ja, den Geschwistern hingeben, dass wir ihnen dienen, dass wir für sie da sind. Ja, dass unser Leben eigentlich ein lebendiges Opfer ist für Gott. Man könnte noch so viele Stellen lesen, aber ich möchte zum dritten kommen, die Liebe des Heiligen Geistes. Das haben wir schon im Galater 5,22 lesen, die Frucht des Geistes aber ist Liebe. Und interessant, du hast angefangen mit Römer Kapitel 5, einen Vers gelesen und ich möchte auch einen Absatz lesen, Römer 5, 5 bis 10, 5b bis 10. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten, für einen Wohltäter entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. Aber Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das haben wir am Anfang gehört. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden? Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Schon gewaltig, wie Gott seine Liebe offenbart hat, indem er uns geliebt hat, als wir noch Sünder waren, als wir Feinde waren. Wir waren Feinde Gottes und trotzdem hat sich Jesus einfach geopfert für uns und für seinen Gott und Vater am Kreuzestamm. Wir können nicht genug darüber nachdenken, was das bedeutet. Er hat sein Leben für uns hingegeben. Und manchmal bin ich traurig über mich, dass ich so wenig für ihn empfinde, dass ich so wenig mich für ihn hingebe. Aber seine Liebe überwältigt uns immer wieder, wenn wir darüber nachdenken. Ja, Gottes Liebe verpflichtet uns, fordert uns heraus, so zu leben, wie es Gott gefällt. Sie drängt uns. Und ich möchte uns die Frage stellen, wie steht es mit unserer Liebe, mit deiner Liebe, mit meiner Liebe zum Herrn Jesus? Dazu möchte ich noch im 2. Korinther Kapitel 5 zwei Verse lesen, Vers 14 und 15. Denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind. Wenn einer für alle gestorben ist, so sind alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, das sind wir, nicht mehr für uns selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Ich möchte abschließen mit einem Vers aus Sprüche, Sprüche 23, Vers 26. Da steht ein ganz einfacher Satz: Gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen. Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Das ist das, was der Herr Jesus will. Er will nicht deine Klugheit, dein Geld, alles, was du ihm geben kannst, bedeutet ihm nichts. Er will dich persönlich. Er will dein Herz. Sind wir bereit, unser Herz ihm ganz hinzugeben und einfach zu sagen, Herr Jesus, sei du der Herr in meinem Leben. Komm mit mir in den Alltag. Komm mit mir in die nächste Woche, in den heutigen Nachmittag. Und erfüll du mich ganz. Ja, wir können die Früchte ja nicht bringen, so wie ein Baum nicht sagen kann, jetzt bringe ich Früchte. Das Einzige, was ein Baum machen kann, ist, seine Wurzeln auszustrecken in das Erdreich und das Wasser und den Nährstoff aufzunehmen. Und so brauchen wir auch Gott und Jesus. Ohne ihn können wir nichts machen, aber durch seine Gnade kann er uns Frucht schenken, auch in unserem Leben. Gott segne euch alle.
Unser Ausgangspunkt ist ja Galater 5, Vers 22. Und wie gelesen und realisiert, haben wir hier 9 Merkmale. Interessant ist ja, dass das mit Einzahl beschrieben wird, die Frucht, eine sogenannte 9-Komponenten-Frucht, die Frucht des Geistes ist. Und das ist auch schon gesagt worden und richtig und wichtig, dass wir realisieren, das können wir nicht aus uns produzieren, sondern das ist die Frucht des Geistes, die er wirkt. Und das ist eine der Aufgaben, die Aufgabe des Heiligen Geistes an uns und durch uns, dass er uns so verändert, dass mehr und mehr diese eine Frucht, diese 9-Komponenten-Frucht des Geistes zutage kommt. Das erste eben die Liebe. Vielleicht können wir sagen, die Liebe, die als am Anfang dieser Liste steht, umschließt vielleicht alle anderen 8 Komponenten dieser Frucht. Wenn wir nachschauen, wie viele Einander-Ermahnungen wir im Neuen Testament finden, dann werden wir merken, dass ein gutes Drittel dieser Einander-Ermahnungen, einander lieben, einander achten, einander annehmen, einander ertragen, dass gut ein Drittel dieser Ermahnungen ist genau diese eine Ermahnung ist, einander zu lieben. Und vielleicht können wir auch hier sagen, die anderen Ermahnungen in dieser Hinsicht, die anderen Einander-Ermahnungen, die dann eben auf das Ertragen, auf das Erdulden und so weiter diese Aspekte ansprechen, die sind mit eingeschlossen in diese grundsätzliche Ermahnung, einander zu lieben. Wie würden wir Liebe definieren und wie würden wir Liebe messen? Das heißt ja, dass die Liebe durch den Heiligen Geist ausgegossen worden ist in unsere Herzen. Und diese Liebe, wie einer geschrieben hat, ich zitiere, solche Liebe kann als Selbsthingabe für andere definiert werden, damit sie, die anderen, ermutigt und gestärkt werden, sich Gott noch mehr hinzugeben. Und das finde ich eine gute, praktische und herausfordernde Definition, wenn es um diesen Aspekt der Liebe geht, einander zu lieben. Diese Selbsthingabe für andere, damit sie ermutigt und gestärkt werden, sich Gott mehr hinzugeben. Wenn du es nun in deinem Leben fragst, wie komme ich nun mit dieser Liebe zurecht oder wie kann ich die messen oder wie kann ich diese Liebe ganz konkret tun, dann merken wir, dass das gar nicht so einfach ist zu beschreiben. Und deshalb finden wir eigentlich unter Anführungszeichen nur diese Ermahnung in der Bibel, einander zu lieben, und keine direkte Antwort, wie wir das nun ganz konkret tun sollen, außer in diesen Ermahnungen zum Beispiel einander zu ertragen. Das sind dann Auswirkungen oder Folgen, wenn wir einander lieben. Letztlich, glaube ich, können wir solche Liebe nur beschreiben. Genauso wie wir die Liebe Gottes eigentlich nur beschreiben können, wie sie sich uns darstellt, nämlich dass wir anhand dem, was er getan hat, dass er seinen einzig einen Sohn gegeben hat, sehen, wie einzigartig, wie tief, wie besonders, wie kostbar die Liebe Gottes in Christus für uns ist. Und auch für uns in unserer kleinen Welt gibt es sowas wie eine Charakterisierung, eine Beschreibung dieser Liebe. Es wird uns wie vor Augen gemalt, an dem wir erkennen können, ob unsere Liebe, die wir ganz konkret leben, uns darin wiederfinden. Das finden wir im 1. Korintherbrief Kapitel 13, dieses Kapitel der Liebe. Ich lese die Verse 4 bis 7. Die Liebe ist langmütig, gütig. Die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Wir kennen diese Verse wahrscheinlich von vielen Hochzeitspredigten oder anderen Gelegenheiten her, wo wir immer wieder auf diese Verse aufmerksam gemacht worden sind, wenn es um Liebe geht. Nun, Paulus schreibt das in einen Kontext, wo es um die Gaben Gottes geht und auch die Gabe der Liebe und wie sie sich nun ganz konkret darstellen. Nicht in dem Sinne, dass wir nun mit aller Kraft und krampfhaft versuchen müssen, nun eben langmütig und gütig zu sein, dass wir anderen dann nicht beneiden, nein, sondern dass wir uns mit hineinnehmen lassen, durch die innige Gemeinschaft mit unserem Herrn, dass der Geist Gottes mehr und mehr uns so umgestaltet, dass wir wie im Nachhinein realisieren, ja, das war Aspekt, wo solche Liebe, das war etwas, das habe ich erlebt, wo solche Liebe da war, die eben langmütig und sich als gütig erwiesen hat, wo ich eben nicht ungeduldig geworden bin und ärgerlich geworden bin, wo ich meinen Bruder oder meine Schwester nicht um ihre Gaben willen zum Beispiel beneidet habe und gedacht habe, oh Mann, hätte ich doch nur auch diese Gabe oder diese Begabungen. Wo ich zum Beispiel nicht mit meinen Gaben oder mit dem, was ich alles kann, geprahlt hätte und mich nicht aufgeblasen habe. Wo ich anständig geblieben bin, wo ich nicht das Meine gesucht habe, wo ich mich, auch wenn ich vielleicht lange auf eine Reaktion eines Bruders oder einer Schwester warten musste, ich mich nicht habe erbittern lassen und das Böse, wenn es an mir geschehen ist, nicht zugerechnet habe, sondern mich gefreut habe an der Wahrheit und deshalb alles ertrage, von dem Guten ausgehe, alles glaube, auf alles hoffe und bereit bin auch, alles zu erdulden. Vielleicht gibt es Momente in deinem Leben, wo du denkst, da war Wirken des Geistes da in dieser Frucht. Vielleicht noch nicht in dieser neuen Komponentenfrucht in ihrer ganzen Wucht, wie sie uns in diesen neuen Begriffen vorgestellt wird, aber doch vielleicht anfangend, vielleicht mit Geduld, vielleicht mit dem, dass wir uns nicht erbittern haben lassen, vielleicht mit dem, dass wir nicht neidisch waren, vielleicht mit einem dieser Aspekte, die wir so schön charakterisiert in diesen Versen im 1. Korinther 13 finden. Deshalb die Frage an uns: Was ist für dich praktische Liebe? Und ist dir und mir klar, dass wir die aus uns nicht heraus quetschen können, sondern dass das wirklich Frucht des Geistes ist, die er bewirkt? Klammer auf, wenn wir das in unserem Leben auch so zulassen, Klammer zu. Und dann kannst du dich fragen, dann kann ich mich fragen, wenn ich etwas getan habe, zeigt das etwas von dieser Liebe Gottes? Zeigt das etwas von dieser Liebe, wie sie im 1. Korintherbrief Kapitel 13 beschrieben wird? Oder steckt hinter mancher meiner Aktionen mehr mein vielleicht noch weltliches Verständnis von Liebe, dass es mir um meine Gefühle geht, um meine Emotionen geht, dass es mir gut geht, dass ich mich wohlfühle, dass ich Gewinn daraus gezogen habe? Das ist nicht die Liebe, die in der Frucht des Geistes liegt. Das ist eigene, ichbezogene, egoistische oder egozentrische Art von Liebe. Deshalb sollen wir uns immer wieder auch diese Verse durchlesen, um zu realisieren, ja, wo sind noch unsere Vorstellungen von Liebe durchseucht mit Dingen aus der Welt, die ja von dieser Art von Liebe, wie sie es meint, nicht genug kriegen kann. Ich kann mich auch fragen, ob, was ich nun getan habe, aus Liebe, dass es wirklich zum Guten für den anderen war, gedacht war, beabsichtigt war. Oder ging es da wieder mehr nur um mich selber, wo ich doch wieder auch davon profitieren wollte, wenn ich etwas Gutes getan habe? Das wäre keine Liebe gemäß dieser Frucht des Geistes, das wäre Eigenproduziertes. Die Liebe, die der Geist bewirkt, sieht nicht auf das eigene. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil, den eigenen Gewinn, das eigene. Und wenn ich merke, oh, das schwingt noch so stark in dem mit, dass ich zum Beispiel doch meinem Bruder oder meiner Schwester geholfen habe und gemeint habe sogar, dass ich hier etwas Gutes getan habe im Sinne von Liebe, dann habe ich mich vielleicht doch getäuscht, wenn sie so durchseucht war mit eigenem Wollen, Wünschen und Begehren. Das soll uns helfen. Nicht, dass wir enttäuscht sind, sondern dass wir ermutigt sind. Denn letztlich ist es Gott durch seinen Geist, der diese Frucht in uns wirkt. Und wisst ihr, Frucht ist ein Begriff aus der Biologie, aus der eine figurative Sprache, könnte man sagen. Und wahrscheinlich hat das auch Paulus nicht umsonst ausgesprochen oder war vom Geist Gottes so geführt. Denn Frucht, damit Frucht entstehen kann, braucht es zwei Dinge. Es braucht Zeit und es braucht Pflege. Und das hilft mir, wenn ich merke, dass vielleicht in meinem Verhalten, in dem, wo ich meine nun Liebe geübt zu haben, wenn ich dann noch so viel Eigenes feststelle, dann kann ich das dem Herrn bekennen und darf mir aber auch sagen, ja, es wird seine Zeit brauchen. Vielleicht muss der Geist Gottes noch den Boden so aufbereiten, den Unterbau so aufbereiten, dass nun dann wirklich echte Frucht wachsen und entstehen kann. Und es mag Zeiten geben, wie zum Beispiel nicht das ganze Jahr Erdbeersaison ist, wo es diese Aufbereitung des Bodens braucht, wo es Ruhe und Zeit braucht, dass dann, wenn die Saison wieder da ist, Erdbeeren im Sinne von Frucht entstehen können. Und oftmals schaut unser Leben auch so aus, dass dort noch viel Ackerarbeit oder Bearbeitungsarbeit notwendig ist, damit dann diese Frucht entstehen kann. Und das ist ein Unterschied, ob du eine Frucht isst, die saisonal zur richtigen Zeit gepflückt worden ist, oder ob du das nicht machst. Diesen Unterschied merkt man sehr gut, wenn man Erdbeeren probiert, die zur rechten Zeit geerntet worden sind, da wo sie am wachsen. Oder ob du eine kompostierte, vielleicht gefrorene, was auch immer hast, und die dann mit einer echten, frischen Frucht vergleichst. da merkt man den Unterschied. Und genauso merkt man oft auch den Unterschied, oder merkst du den Unterschied vielleicht bei dir? Frucht des Geistes widerspiegelt sich in dem, was wir in diesen Versen aus 1. Korinther 13 sehen. Das darf mir helfen, so mit dem Herrn zu leben und mehr und mehr mich dem Herrn so zur Verfügung zu stellen, so hinzugeben, dass er in uns wirkt, wie es heißt im Hebräerbrief, was vor ihm wohlgefällig ist, nämlich diese Frucht des Geistes. Amen.
Danke, Frank und Matthias, für eure Ausführungen. Wir haben ja da auch Fragen an uns gehört, die wir doch gerne mitnehmen möchten und auch uns wirklich fragen, was ist unsere Beziehung zum Vater und wie wollen wir den Geist Gottes an uns wirken lassen und dass wir da wirklich zulassen, dass der Geist Gottes diese Beackerung unseres Feldes macht, damit nachher auch das Wunderbare entsteht. Im Psalm 1,5 steht ja auch, der seine Frucht bringt zur rechten Zeit. Und da geht es ja auch, dass da Wurzeln sind, wie Matthias ausgeführt hat, die Wurzeln, die wir haben müssen, im Herrn gegründet. Und dann wird da aber geschrieben auch, Lust am Gesetz des Herrn müssen wir haben. Sinnen über sein Gesetz Tag und Nacht. Ich glaube, das ist die Verwurzelung. Sinnen über sein Gesetz Tag und Nacht. Lust haben daran. Und dann kommt die Frucht zur rechten Zeit. Thank you.